herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts 1000 Jahre Bier von der Bayerischen Staatsbrauerei Weinstephan. Es begrüßen euch wie immer meiner einer, Matthias Thiese-Ebner, internationaler Markenbotschafter, und mein Kollege, der Online-Marketing-Manager, der Anton. Grüß dich.
Servus, grüß euch an alle, die zuhören. Servus Thiese. Servus Christoph.
Servus zusammen.
Jetzt habe ich euch ja schon den Namen unseres Gastes gesagt, aber ihr wisst ja nicht, wo wir sind. Wir sind hier an der TU, gleich bei unserem Nachbarn. Und zwar sind wir am Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie in der Forschungsbrauerei. Und unser Gast ist heute Christoph Neugrader, der Leiter der Forschungsbrauerei. Und heute, 100 Meter weg von uns, finden wir zusammen raus, was hier eigentlich so passiert, was die Forschungsbrauerei ist und was hier eigentlich so los ist.
Genauso ist es, weil wir sind jetzt wieder in einer unserer Themenrubriken, und zwar geht es um Wissenschaft. Haben wir ja schon immer wieder mal gehabt in unserem Podcast. Genau. Mit der Martina Gastel, mit dem Roman Werner, alles deine Kollegen hier am Lehrstuhl. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt dann gehen wir mal von alkoholfreie Biere und Schankanlagen in die wirklich wichtige Materie, in die Forschungsbrauerei, da wo das Bier hier am Lehrstuhl daheim ist. Und deswegen jetzt auch mit dir. Und Christoph und ich kennen uns ja noch von unserer gemeinsamen Zeit, also als ich noch auch an der Uni war. Und jetzt werde ich die ganz kurz vorstellen für unsere Hörer, damit die ungefähr einen Plan haben. Du hast Brauer gelernt, also nach dem Abitur hast du Brauer gelernt in der Bitburger Brauerei. Und dann nach der Lehre bist du hierher gegangen, hast Ingenieur studiert, also Diplom-Ingenieur für Brauwesen, Getränketechnologie, und hast dann angefangen, gleich nach dem Studium hier am Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie zu promovieren.
Genau.
Dein Promotionsthema, da werden wir später noch kurz drauf eingehen, aber ist vor allem für mich zumindest ideell extrem wichtig, das ist der Bierschaum.
Das freut mich total.
Ja, wirklich, also es ist für mich echt ein Herzensthema, vor allem seit ich viel internationaler Weg bin, unterwegs bin, ist das wirklich wichtig, aber da kommen wir gleich noch drauf, aber Forschungsthema ist Bierschaum bei dir, aber du bist auch der technische Leiter der Forschungsbrauerei bzw. des Teams oder der technischen Einheit Forschungsbrauerei. Und machst du das jetzt seit 2 Jahren, 3 Jahren?
Seit 2018, also
August 2018. Das mit Corona, das hat irgendwie meine Zeitrechnung so durcheinander gehaut. Gell? Ja, okay, schon seit 4 Jahren, ja super.
Ja, und wenn wir schon beim Thema sind, Thema Forschungsbrauerei natürlich, das klingt ja eigentlich schon ganz gut, gell? Also technischer Leiter Forschungsbrauerei, da wäre schon was los hier in Sachen Bier. Es ist ja auch eine Stelle mit langer Historie, es ist ja hier schon viel passiert. Ich meine, wir wissen, dass die ganze TU schon eine lange Geschichte hat, wir wissen aber auch, dass dieses ganze Brauthema hier eine unfassbar lange Geschichte
hat. Seit 1865.
Genau.
Ja, länger als die TU München.
Ja, länger als die TU München selber. Ja,
das ist genau. An dieser Stelle kurzer Shoutout an die TU München. Gell, wissen wir, Christoph, magst du uns einfach ganz kurz umreißen, was die Forschungsbrauerei eigentlich ist und wie ihr hier organisiert seid?
Ja, also die Forschungsbrauerei, die gibt es ja eigentlich schon ziemlich lange. Also seit 1902 gibt es die ersten Aufzeichnungen, ist sozusagen gebaut worden, 1906 in Betrieb genommen worden. Und es war immer schon fester Bestandteil der Ausbildung hier in Weinstephan. Also es war früher mal die Versuchs- und Lehrbrauerei und ist dann gerade unter Professor Nazis in den 70er, 80er Jahren wirklich groß geworden. Also wir waren immer schon was ganz Besonderes, weil wir sozusagen die Schnittstelle sind zwischen der Wissenschaft und der Praxis. Und bei uns wurde zum Beispiel auch die erste dampfbeheizten Kessel eingesetzt. Also die Freisinger werden vielleicht den Dampftheo kennen, den Professor Gansenmüller, der dafür gesorgt hat, dass jetzt die Brauer mit Dampf heizen können, beziehungsweise der Brautechnologie einen Schub nach vorne gegeben hat. Früher war allerdings die Brauerei ziemlich groß, jetzt nach unseren Verständnissen von der Forschungsbrauerei. Also wir hatten früher ein 85 Hektoliter Sudwerk gehabt, haben auch teilweise nicht nur Forschung betrieben, sondern auch produziert. Also man kann es wahrscheinlich auch einfach jetzt sagen, also wir haben teilweise aufgrund der geringeren Sudgröße haben wir auch für die Weinstephaner Spezialbiere hergestellt. Es war so, dass in den Spitzenzeiten das dunkle Weißbier eigentlich komplett hier hergestellt worden ist. Und wir hatten dann einen Ausstoß gehabt von 40.000 Hektoliter pro Jahr. Das ist jetzt verglichen mit großen Brauereien natürlich immer nichts Großes, aber zurzeit stellen wir so 1.000 Hektoliter im Jahr her. Also versteuern wir sozusagen. Deswegen ist das schon eine große Größe. 2006 ist dann die jetzige Forschungsbrauerei gebaut worden und die alte Brauerei ist stillgelegt worden. Das Einzige, was wir noch übrig haben von der alten Brauerei, ist ein Kühlschiff, ein Läuterbottich und ein Läuterkranz, was eigentlich ganz toll ist für die Ausbildung, für die Studenten, weil man sieht eben noch, wie es früher mal war.
Ja, wie diese Technik auch grundlegend mal gedacht
genau,
war.
Genau, genau, genau.
Hast du jetzt schon einiges gesagt, auch ein bisschen zur Ausstattung und auch zu den Aufgaben, also dass man anfänglich eher als Forschungsbrauerei war, um die Brauer von neuen Techniken zu überzeugen. Das war ja vom Professor Ganzmüller vom Dampfdeo so auch der das Ding versuchen, in der bayerischen Braulandschaft die Dampfbeheizung der Sudkessel durchzusetzen. Dann hat man sich ein bisschen mehr auf Produktionsbrauerei bewegt und hat jetzt wieder den Weg zurückgefunden in eine reine Ausbildungs- und Forschungsbrauerei, also um Wissen quasi zu generieren. Und du hast einen ganz schönen Satz gerade gesagt, der hat mir sehr gut gefallen. Man ist so das Bindeglied zwischen Wissenschaft und Praxis. Und das gefällt mir eigentlich nämlich immer so gut. Ich sage immer, jeder, der in der Braubranche zu tun hat, hat so dieses eine Ziel, egal was er in der Branche macht, ob er das Bier verkauft, ob er das Bier braut oder ob er die Anlagen dafür baut oder in eurem Falle, ob ihr das Wissen dafür zur Verfügung stellt, um gutes Bier zu brauen, ist, dass am Ende immer Bier dabei rauskommt. Also jeder macht seinen Job in dieser Branche, in diesen Rädchen, um am Ende Bier zu produzieren, das gut schmecken soll. Und so hat auch die Forschung den Hintergrund, dass es dann am Ende, wie du gesagt hast, am Schluss eine Brauerei gibt, die dann ein Bier herstellt. Ja? Und wie macht ihr das jetzt? Also wie seid ihr strukturiert, wie seid ihr aufgebaut, dass ihr für, sage ich mal, diese Forschungsaufgaben oder auch die Ausbildungsaufgaben das Bier herstellt?
Ja, das ist eigentlich, wenn ich jetzt mit Brauern rede, dann sind wir praktisch eine normale Brauerei. Aber wir haben ein paar Besonderheiten. Also wir haben eigentlich drei verschiedene Sudgrößen. Wir haben insgesamt 4 Sudstraßen. Also die Bitburger hat nur 3, ich habe jetzt 4, die sind zwar ein bisschen größer, aber immerhin. Also wir haben 2 8-Liter-Sudwerke, das ist unser sogenanntes Kleinsud. Das ist praktisch der erste Schritt, wenn man teilweise in die Evaluierung geht von Braugerstensorten. Also da können wir mit 1 Kilogramm eben 8 Liter Bier brauen, auch hoch reproduzierbar. Dann haben wir ein 80-Liter-Sudwerk, das ist das Pilotsudwerk. Das ist praktisch der nächste, der Faktor 10, nächste Scaler-Prozess. Und dann haben wir die Forschungsbrauerei mit 800 Liter. Das Tolle ist, wir haben natürlich, ist der Keller auch angepasst an diese unterschiedlichen Größen. Also wir haben kleine Tanks, 10-Liter-Tanks, 30-Liter, 80-Liter und eben 10-Hektoliter und 20-Hektoliter-Tanks. Und das ist immer ganz witzig, wenn man irgendwelche Führungen macht, wenn man größere Konzerne hier hat und man zeigt ihnen die kleinen 10-Liter-Tanks, dann sind die immer ganz begeistert, wie süß und wie klein es ist. Aber man muss dazu sagen, die sind schon durchdacht, also die sind wirklich auch reproduzierbar und eben wie vergleichbar zu großen Tanks. Dann haben wir noch verschiedene Anlagen wie Maischefilter, auch in verschiedenen Größen, also sowohl für die große Anlage, da haben wir jetzt einen ganz neuen bekommen, aber auch eben für die kleinere Anlage. Und bei den Separatoren habe ich inzwischen auch 3 Stück, damit man wirklich auch eben diese Scaler-Prozesse machen kann.
Also sprich, damit hast du ja extreme, sag ich mal, Flexibilität geschaffen. Ne? Also ihr könnt ja wirklich nicht nur in jede Größenordnung gehen, sondern ihr habt auch dahingehend, sag ich mal, equipmenttechnisch Flexibilität. Also sprich, Läuterbottich oder Maischefilter oder Separator und verschiedene Filtersysteme nehme ich auch noch an oder Würzekochsysteme. Wie schaut es da aus? Also wie schaut auch die technische Flexibilität dann aus?
Also ich sage mal, wir sind sehr flexibel, wir können fast alles. Also wir können von den Verfahren können wir, zum Beispiel beim Maischverfahren, können wir in sämtlichen Größen auch alle Maischverfahren machen. Wir bauen jetzt zurzeit noch das Pilotsudwerk um, also da ist dann nochmal ein bisschen Modernisierung nötig oder wird kommen. Wir können aber eigentlich das machen, was auch wirklich die Industrie fordert. Also es ist immer ganz interessant, wir machen ja auch Industrieaufträge und wenn man zum Beispiel mit internationalen Brauereien zusammenarbeitet, kann es vielleicht sein, dass die gar kein Gerstenmalz nutzen, sondern Teff, irgendwas, irgendwie so ein Quatschgetreide und es despektierlich zu meinen. Aber wir können auf alles reagieren. Und das ist natürlich die Flexibilität, die wir haben. Natürlich ist es so, dass immer auch ein bisschen die Wissenschaft oder die Forschungsfrage wieder gespiegelt wird. Jetzt zum Beispiel die Kochsysteme, weil du es angesprochen hast. Die Forschungsbrauerei hatte mal 8 verschiedene Kochsysteme gehabt. Ich habe jetzt doch ein paar wieder zurückbauen lassen, beziehungsweise zurückgegeben, weil man weiß, dass die Kochsysteme funktionieren und es ist natürlich unwahrscheinlich aufwendig, alle 8 Kochsysteme zu pflegen. Und wir haben uns jetzt für ein Kochsystem genommen, aber haben zum Beispiel unseren Außenkocher so modifiziert, dass wir eine Art zur Vorkühlung machen können. Und das ist wieder ganz interessant, wenn man an Forschungsfragen wie zum Beispiel Late Hopping denkt, wo man ja die höchsten Transferraten hat bei niedrigsten Temperaturen. Also wir haben schon mal unseren Whirlpool auf 80 Grad runtergekühlt und wenn man dann Hopfen zugibt, dann gibt es ein Bombenbier und man kriegt auch noch den Trub raus. Also das ist wirklich ganz interessant und natürlich total spannend.
Also best of both worlds, ja? Also
ja, man muss ein bisschen aufpassen. Also ja. Wir haben schon mal tiefer gemacht, dann gibt es leichte Probleme, aber Gott sei Dank habe ich ein gutes Team, was dann die Probleme auch mit mir beseitigt.
Wie groß ist das Team ungefähr, dass man sich das vorstellen kann, die dich in der Forschungsbrauerei unterstützen?
Ja, also wir haben die, glaube ich, höchste Braumeisterdichte von allen Brauereien. Also wir
für die Ausstoßmenge.
Genau, also wir sind insgesamt 11 Leute, also 4 Braumeister, 2 Gesellen und 4 Azubis.
Also ihr bildet auch aus, ja?
Genau, also wir bilden auch aus und ich denke, das ist auch wichtig, dass man nicht nur auf die studentische Ausbildung Wert legt, sondern eben auch auf die handwerkliche Ausbildung.
Ja, nachdem du ja selber auch gelernter Brauer bist, ne? Das ist ja eben auch, sage ich mal, wie man immer so schön sagt, von der Pike aufgelernt hast.
Ja. Der würde ganz kurz dazwischen hauen. Super interessant, was ihr zwar da sagt, aber ihr ist Pfeife, habe jetzt nicht so viel verstanden. Wollen wir mir bloß ganz kurz ein paar Begrifflichkeiten klären. Thema Late Hopping, wollen wir in die Richtung vielleicht mal kurz diese verschiedenen Hopfengabearten, Stile, wenn man was macht, magst du da vielleicht mal kurz irgendwie die wichtigsten darstellen, dass man sagt, was
oder, könnte... Oder vielleicht anhand von Projekten einfach erklären, worum es sich da handelt. Also welche Projekte habt ihr da gemacht, welche Forschungsarbeiten, ganz praktisch erklärt für die Zuhörer und Zuhörerinnen, so nach dem Motto, okay, was ist vielleicht Late Hopping und was erforscht ihr da?
Genau, also das ist das sehen wir eigentlich das Coole an der Forschungsbrauerei. Wir machen Wissenschaft und produzieren auch noch Bier, also das ist immer dann noch... also Wissenschaft, die schmeckt sozusagen... ganz allgemein ist es, was jetzt zum Beispiel bei dem Dry-Hopping oder Kalthopfen ist es so, da stellen wir ja auch ein Bier für euch her oder arbeiten auch zusammen. Das war, vor ein paar Jahren gab es noch unter meinem Vorvorgänger, dem Herrn Schüll, noch ein Forschungsprojekt über Kalthopfen, dass man die wissenschaftliche Betrachtung macht, wie man Kalthopfen einsetzt. Also sozusagen nicht die Hopfengabe im Heißprozess, im Sudhaus, sondern man hat eben festgestellt, normalerweise gibt man den Hopfen beim Würzekochen. Und eben weil man die Alphasäure in Isoalphasäure isomerisieren muss, damit man die Bittere ins Bier reinbekommt. Der Nachteil ist, dass das Aroma ausgedampft wird. Und da sind dann irgendwann mal ganz schlaue Leute auf die Idee gekommen, ich glaube, das war Hildegard von Bingen im 15. Jahrhundert, die hat gesagt, man kann den Hopfen auch kalt einsetzen. Und da gab es eben Versuche, wie man das am besten macht. Also das heißt, ob man statische Systeme, wo man jetzt einfach den Hopfen in den Tank vorlegt, ob man irgendwelche Mixsysteme einsetzt, wie zum Beispiel ein Hopgun. Das wurde im Rahmen von einem Forschungsprojekt untersucht und wir hatten eben das Glück, dass daraus ein trinkbares Bier auch hergekommen ist und das haben wir dann sozusagen adaptiert und eben verbessert.
Also ihr habt da die Technik an sich, also quasi wie man den Rohstoff im Sudhaus einsetzen kann, euch neue Wege überlegt, aber auch gleichzeitig die Technologie, also welche Gerätschaften man braucht.
Genau, also das waren dann... verschiedene Techniken, die untersucht worden sind, natürlich verschiedene Konzentrationen, verschiedene Temperaturen. Alles das, was man eigentlich aus der Wissenschaft jetzt weiß, ist sozusagen durch unsere Versuche belegt worden, beziehungsweise konnte man eben daraus dann die Ergebnisse ziehen. Und das ist schon eine interessante Art und Weise, wenn man bedenkt, dass man zum Beispiel, man kann ja zu verschiedensten Zeitpunkten im Kaltbereich den Hopfen geben. Und wir haben jetzt für uns eben, wo wir die höchsten Transferraten haben, zum Beispiel, das kann ich jetzt auch sagen, das ist kein Geheimnis, wir machen das am Ende der Reifung sozusagen, sobald wir in die Lagerung gehen, stopfen wir bei 10 Grad. Und das ist für uns eben, das kam raus in den Versuchen, ist die optimale Transferraten für den Hopfen. Das ist aber immer sehr abhängig. Also es kann sein, wenn man anderen Hopfen nimmt, dass es wieder anders ist, aber das ist ja auch das Spannende.
Und das war jetzt für eine spezielle Hopfensorte. Seid ihr da auch mit beteiligt, zum Beispiel zur Entwicklung neuer Sorten? Hört man ja immer wieder aus der Hallertau.
Ja, also ich hätte fast gesagt, dass was hier vor uns steht, ist ein gutes Beispiel dafür. Also ja, das war
wir
der
trinken nämlich gerade wirklich sehr gutes Bier, frisch aus dem Tank gezwickelt von Christoph, seiner Kollegen, hat da dem Tone mir serviert. Ein Pils, richtig. Aber mit fast 6%, wie du gesagt hast.
Ja, das ist schon ein stärkeres Pilz. 6% Alkohol, 11,4% Stammwürze, schlanke 42 Bittereinheiten. Und da ist zum Beispiel der ehemalige Zuchtstamm 2011-0204. Der wird jetzt unter dem Namen Tango vertrieben. Und das war eben so, was wir gemacht haben im Zusammenhang mit der Gesellschaft für Hopfenforschung. Da haben wir Zuchtsorten evaluiert und wir kriegen dann immer die Zuchtsorten hin, vergleichen ihren Brau technologisch. Und wenn dann was Gutes rauskommt, dann wird es dann benannt, also kriegt einen Namen und kann dann auch kommerziell vertrieben werden.
Also sprich, die Gesellschaft für Hopfenforschung und das Hopfenforschungszentrum Hülle in der Hallertau haben den Anbau forciert und quasi agrarkulturell den Hopfen gezüchtet und ihr habt ihn dann bewertet im brautechnologischen Sinne. Also wie ist er einsetzbar, welche Geschmäcker prägt er aus und welche Methoden funktionieren am besten, diesen Hopfen einzusetzen.
Genau.
Ich finde es sehr gelungen, vor allem bei dem Bier. Also ich finde ihn wahnsinnig fruchtig. Ich habe vorher zum Donner gesagt, also wenn er das Bier nicht Hopfen gestopft hat, dann muss er uns da einige Hektar davon machen, weil es ist wahnsinnig fruchtig, es ist sehr schlank, aber du hast ja eine spezielle Methode verwendet für einen extrem hohen Vergärungsgrad, hast du gesagt, also über 90%.
Ja.
Was ist sensationell ist.
Also aber wir haben am Anfang ja die Sorge gehabt, wir kriegen jetzt einen Bock serviert.
Ja, weil es ist ja Bockbierzeit, aber nee, passt
schon. Und dann haben wir kurz die Nase reingehalten und haben gesagt, nein, Moment.
Also es ist ein Aroma, also wirklich noch so frischen Früchten so ein bisschen, so ein bisschen Fruchtsalat würde ich jetzt fast sagen. Und so, ja, so ganz, also strohig getreidig. Also wirklich, deswegen habe ich gedacht, das ist so ein Pilsos in die Richtung, weil es wirklich diese Ding hat, also dieses leicht strohige, aber im Mundcharakter kommt halt wirklich diese feine Herbe, aber auch die brutale Frucht. Und das habe ich nicht erwartet. Also, dass es wirklich im Mundgefühl so fruchtig ist.
Und damit haben wir eigentlich jetzt, also um einen unfassbaren Übergang zu meiner nächsten Frage zu finden.
So machen wir das.
Wissenschaft, die schmeckt, hast du vorher gesagt.
Genau.
Damit erübrigt sich also ein bisschen die Frage, die ich eigentlich gerade stelle, weil die wollte jetzt, nachdem ihr zur Seite vor der sitzt, wollte die jetzt ganz blöd vor der Seite ohren und wollte sagen, schmeckt es überhaupt, was ihr hier macht? Aber ich habe ja das Beispiel hier vor mir. Ja gut, also einmal anders gefragt. Geht es erst um den Geschmack oder geht es erst um die wissenschaftliche Erkenntnis? Würdest du das irgendwie, oder ist das ausbalanciert? Weiß ich nicht, ist ja beim Bier immer nicht schlecht, wenn es ein bisschen ausbalanciert ist. Deswegen.
Ja, wobei, das kommt eben auf die Forschungsfrage an. Also das ist meistens so, je nachdem, was wir machen, kann es sein natürlich, dass die also wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben mal Separatorentests gemacht, da interessiert eigentlich nur die Wirkung von den Separatoren, ist erstmal für den Hersteller wichtig, dass die Separatoren funktionieren, dass die Sauerstoffaufnahme gering ist und weniger dann, was hinten rauskommt. Die Forschungsfrage ist halt eben das, was auch prägt, ob es was Trinkbares wird oder was nicht. Wenn wir irgendwelche Reinigungsversuche machen, mit irgendwelchen neuen Düsen oder so, dann ist das Bier, was da drin war, eigentlich total egal. Dann lasse ich notfalls auch ein Bier länger stehen oder drücke noch mehr Hefe rein oder mach nochmal einen Hopfenstopfen, damit es einfach eine große Verschmutzung hat. Mhm. Das Schöne ist halt eben, das ist eigentlich das Tolle, die meisten Sachen, die wir in der Forschung herstellen, gerade wenn es für Brauereien ist, ist natürlich auch die Bierqualität oder auch der Geschmack noch wichtig. Ja, das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Deswegen würde ich sagen, 95% schmeckt. Also wir haben mal Sachen gemacht, da Gott der Memmel. Also ich will jetzt gar nicht so viel sagen, aber manche fragen mich immer, ob ich hier irgendwas mit dem deutschen Reinheitsgebot habe. Also ich bin großer Freund vom deutschen Reinheitsgebot. Ich denke, es ist eine ganz tolle Sache. Gerade wenn man Bierbrauen und Technologie beherrscht, kann man auch so kreativ sein im Rahmen des Reinheitsgebotes. Aber für die Forschung, Gott, ich habe Sachen reingemacht in die Biere. Also wenn es ein Biergericht gibt, dann komme ich auf jeden Fall davor und
wird wahrscheinlich. Wenn das Gesetzesreinheitsgebot wäre.
Forschung,
ist ausgenommen, oder?
Ja, Forschung kann eigentlich.
Also ihr dürft hier auch außerhalb des Reinheitsgebotes Biere brauen, solange sie zu Ausbildungs- und Forschungszwecken sind.
Also das ist manchmal relativ auch schade, sag ich mal, wenn man jetzt wirklich irgendwas macht, was jetzt sehr, sehr interessant ist, aber sobald man mehr Flaschen oder kleine Flaschen hat, die man während des Brauprozesses zugibt, ist es zu 99% nicht innerhalb des Reinheitsgebots. Dann ist natürlich für den deutschen Markt oder überall, wo das Reinheitsgebot gilt, doch ein bisschen schwierig. Aber das ist auch ein bisschen unsere Herausforderung. Wir wollen einfach schauen, dass wir die technischen Sachen vielleicht auch innerhalb des Reinheitsgebots hinbekommen. Das heißt, wenn ich keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel Enzyme zur Stabilisierung einsetze, dann vielleicht finde ich ja auch einen Weg, dass ich mit Malzauszügen arbeite und mit bestimmten Fraktionen, um eben natürlich zu stabilisieren. Mhm. Das ist natürlich auch so eine Herausforderung.
Also, dass man es auf natürliche Art und Weise schafft, genau, diese Enzyme während des Brauprozesses zu bilden, ohne dass ich sie extern hinzugeben muss.
Genau. Genau. Also so die Herangehensweise, ich versuche was außerhalb des Reinheitsgebots zu erforschen, um das dann spätestens oder um das dann auf das Reinheitsgebot irgendwie adaptieren zu können.
Genau, exakt, weil wenn wir den Mechanismus verstehen und wissen, was da passiert, dann können wir ja auch das adaptieren.
Mhm. Ja.
Und das ist halt eben das Interessante.
Ja, das sind oft vor allem die Dinge, die viele ja nicht wissen, dass zum Beispiel beim Reinheitsgebot denken die immer oft an Sachen wie: Der hat die ins Kirschen ins Bier geben oder wo ist der Teufel was, ja. Also zum Beispiel, wenn wir Richtung belgische Bierkultur schauen, ja. Da denken viele dran, ist nicht reinheitsgebotskonform. Aber wir vor allem, sage ich mal, oder eher jetzt mal im wissenschaftlichen Standard, da redet man oft über Enzyme, die man hinzugibt oder Downstream-Produkte vom Hopfen oder sowas, die quasi nicht gestattet sind, die halt einfach das Brauen industrialisieren auch in gewisser Weise oder halt einfach mehr effizient gestalten.
Genau.
Und aber wie du gerade schon gesagt hast, man kann auch Erkenntnisgewinn draus ziehen und dann versuchen, naja, prinzipiell, wie können wir einen Weg finden, das auch im Reinheitsgebot möglich zu machen.
Was unfassbar spannend macht, aus meiner Sicht. Also wir haben ja diverse Male auch schon über das Reinheitsgebot gesprochen, auch in unsere Podcasts. Und man kommt immer auf das Thema zurück, dass das ja auch eine ganz schöne Herausforderung ist, der wir hier eigentlich oder der man hier als Brauer in Deutschland oder in Bayern gegenübersteht. Und als jemand, der, und da spreche ich jetzt wieder aus der Sicht des Laien, der von diesem ganzen Prozess, der da im Hintergrund stattfindet, die groben Schritte kennt, aber natürlich nicht die akademische oder die handwerkliche Ausbildung dazu genossen hat, ist es unfassbar, wie viele Details da dahinter stecken. Und das finde ich macht es so spannend, auch über dieses Thema zum Sprechen und da mal Neues zu lernen.
Ja, vor allem die Komplexität vom Brauprozess. Also es ist immer wieder faszinierend, wie Leute, die eigentlich glauben, das Produkt Bier zu kennen, und da erlebe ich auf meinen Dienstreisen echt viel, vor allem Fans oder Verleger von uns oder so, die das Bier oder glauben, das Produkt Bier zu kennen und dann aber trotzdem immer wieder was Neues erfahren oder was Neues lernen über Bier, dass es neue Methoden gibt, einen neuen Rohstoff oder sonst irgendwas, neue Kombinationsmöglichkeiten. Ja, ja. Oder glauben, ich weiß alles über Weißbier zum Beispiel und dann lernt man doch wieder was Neues, zum Beispiel, weil der das so macht oder etwas, was man noch nicht gewusst hat oder irgendein Detail, und dann die Leute immer fasziniert sind. Also Bier schafft so viel Faszination über ein Leben lang hinweg. Also wenn man es jetzt anschaut, 96 Görder, Professor Nazi ist, und der ist noch immer fasziniert und interessiert
von dem Produkt. Ja, vor allem ist interessiert. Also wie gesagt, ich glaube, ein guter Brauer zeichnet sich einfach auch durch Interesse am Produkt aus, dass man einfach nicht sagt, ja, wer rastet, der rostet. Also wie gesagt, selbst, ich will nicht sagen, selbst, dass ich viel weiß, aber wir lernen immer dazu. Mhm. Deswegen ist auch interessant, dass man vielleicht auch außerhalb des Reinheitsgebotes was macht, weil wenn ich zum Beispiel irgendwie eine besondere Hefe einsetze oder besondere Rohstoffe, wenn man jetzt an bestimmte Getreiden oder an bezielten Zuckersachen denkt, ist halt eben total interessant, weil man lernt wieder was dazu und vielleicht kann man das auch adaptieren, vielleicht kann man das ein bisschen umwandeln. Und das ist wirklich gelebte Wissenschaft. Deswegen muss man gewisse Neugier mitbringen und
man muss einfach über den Tellerrand hinausschauen.
Genau, genau. Und das war ja eigentlich das, was den Brauer ja so stark gemacht hat. Also der Brauer hat immer links und rechts, wenn ich mir den Shakespeare anschaue, also das ist unser Maischsystem.
Das ist eine technologische Einrichtung, also es ist ein Gerät im Sudhaus, das zum Vermischen des geschroteten Malzes mit Wasser zu tun hat. Für die Hörer, denen jetzt Shakespeare und meistens die nicht so Begriff sind.
Ich wollte schon wieder zur hüfthoch eingeschwungenen Grätsche ausholen. Das
ist, und es ist ein englischer Dichter.
Also, aber das hätte ich auch noch zusammengebracht.
Ja, das schreibt man auch mit Shakespeare mit 2 E. Und ist übrigens auch made in Freising, gell?
Also, genau.
Vom Steinecker draußen, ja.
Das ist eigentlich adaptiert aus der Zementindustrie.
Ach.
Weil bei der Zementherstellung ist es auch sehr wichtig, dass Wasser und Zement miteinander vermischt wird. Und das Gleiche ist eben auch beim Maischen, wo wir eben auch eine gute, eine homogene Vermischung haben wollen, damit die Enzyme besser wirken. Und das ist halt eben so ein Beispiel, das erzähle ich immer, wenn ich Führungen mache, weil ich einfach so toll finde, wie die Brauer immer links und rechts schauen.
Das ist ja cool, das wussten die anderen nicht.
Ja, doch.
Inspiriert aus der Zementindustrie, das ist ja geil.
Das sind normalerweise bei größeren Anlagen sind so Vibrams, also so Arme drin, die vibrieren und eben da noch für eine bessere
Vermischung. Ja, wahrscheinlich, damit es nicht verklumpt und sich
das halt schön. Genau.
Das ist ja smart.
Ja, das ist, deswegen renne ich an jeder Baustelle vorbei, weil ich hoffe, vielleicht, finde ich auch irgendwas.
Das, also, mich freut es total, dass du jetzt einmal wieder was Neues lernst.
Ja,
das ist, weil ich hocke meistens da und habe glänzende Augen und schaue von dir zum Gesprächspartner, das mit zum Christoph und denke mir, ja, das habe ich nicht gewusst. Und wenn du einmal da hockst und sagst, das habe ich nicht gewusst.
Nee, aber mich begeistert das ja auch, was die, wo der ganze Input herkommt. Ja, also, und das hat mich ja immer an der Forschungsbrauerei so fasziniert, dass ihr diese Schnittstelle seid. Also sei es Schnittstelle für die Industrie, sei es Schnittstelle für die Wissenschaft, also sprich für deine Kollegen hier im Haus oder für die anderen Lehrstühle hier im Wissenschaftszentrum. Oder auch für die Studierenden, die dann hier Bachelorarbeiten, Masterarbeiten machen oder hier im Praktikum entsprechend auch tätig sind. Es seid ihr wirklich so eine Schnittstelle, wo ihr praktisch auch so eine Art Dienstleister seid für andere Arbeitsgruppen, oder? Also für die Digitalisierer oder für die Mikrobiologen oder ähnliches. Weil da gibt es sicher Fragestellungen aus der zum Beispiel Hefemikrobiologie oder ähnliches. Oder was du gerade vorher gesagt hast, Reinigung. Ja, da kommt halt jetzt der Kollege her und sagt, ich mache Tankreinigung, ich tue neue Düsen mit einem Industriepartner zusammen entwickeln. Und dann ist das ja jetzt nicht eure eigene, sag ich mal, Forschungsaufgabe, sondern das unterstützt ihr, supportet ihr ja quasi eine andere Arbeitsgruppe damit. Genau. Aber ihr seid ja dann einfach wirklich so ein Querschnittsfeld, dass Maschinentechnik, Rohstoffe, wir haben gerade über die Hopfenentwicklung, dass ihr die neuen Hopfensorten quasi versuchsverbraut und die dann entsprechend bewertet. Selber macht es ja auch mit Malz, gell? Berliner Programm.
Genau, also
Gerst, das ist ein spezielles Gerstenzüchtungsprogramm für Brauereigersten, die ihr auch regelmäßig verbraut und schaut, wie die sich entwickeln oder wie
genau,
die performen.
Ähnlich, also die brautechnologische und Verarbeitungseignung wird da geprüft und wir sind sozusagen der halbtechnische Maßstab, der dafür sorgt, die Biere braut und eben die werden bei uns analysiert und die Ergebnisse bewertet zusammen mit dem Gremium.
Also ihr kriegt aus alle Richtungen die Kooperationsanfragen oder Aufträge, also wie gesagt, sagen wir Mikrobiologie, sagen wir Automation, sagen wir Anlagenbau, sagen wir Reinigung, sagen wir Rohstoffe. Und das fließt alles zusammen in der Forschungsbrauerei. Also das ist der zentrale Kern, weil am Ende muss ja ein Genussmittel, unser Genussmittel Bier, meistens nach dem Bayerischen Reinheitsgebot, außer es ist vielleicht mal eine Anfrage aus dem Ausland oder ein internationales Projekt, aber sagen wir, Bier nach dem Bayerischen Reinheitsgebot muss dabei rauskommen, dass gut schmeckend ist und das aber unter den verschiedensten Gesichtspunkten betrachtet werden muss. Macht das jetzt die Forschungsbrauerei auch ein bisschen, oder auch dich als Leiter der Forschungsbrauerei, so ein bisschen zum Allrounder wissenschaftlicher Natur? Weil, wie gesagt, Automation ist ja ein ganz anderes Wissensfeld als jetzt, was weiß ich, die Reinigung im Tank oder die Mikrobiologie oder Maischprogramme oder Hopfentransfer.
Ja, also ich weiß, was du meinst. Ja. Das ist immer ganz, wie gesagt, ich glaube, man muss für die Forschungsbrauerei muss man wirklich sich für eine Begeisterung für Brauerei und Brautechnologie mitbringen. Und ich muss sagen, ich finde Brauen total super, mich interessiert es einfach. Und ich sehe es auch so, dass gerade so ja, eher ältere Handwerke wie das Brauen, man den Spruch, wenn man in einer Brauerei ist und man hat irgendwas gefragt und dann ist, wir haben immer schon so gemacht, das finde ich halt eben nicht gut. Man muss halt eben open-minded sein und auch wirklich was verändern wollen. Und das ist eben das Interessante. Wir haben hier so viele verschiedene Projekte. Also ich habe zum Beispiel mal ein Projekt als Projektleiter betreut, das war RoboFill, das war so ein Industrie, also eine Abfüllanlage, Flaschenabfüllanlage im Industrie 4.0-Gedanken. Also bis zur Losgröße 1 mit Multiagentensystem, cyberphysischen Produktionsplanungssystem, also sehr für mich als Brauer unbekannte Worte. Aber selbst da ist dann irgendwann die Interesse an vielleicht die Brauerei 4.0 zu erschaffen, weiterzubringen, dann fuchst man sich ein bisschen rein. Natürlich ist man kein Experte da drin, aber das ist eben das Tolle auch am universitären Umfeld, man kann natürlich fragen. Und da ist eben total witzig, also ich mache jedes Jahr für die neuen Professoren hier an der TU so eine Führung und dann erzähle ich auch ein bisschen über das Brauen und was wir so machen. Und dann war einer, der hat sich mit NIR-Techniken in der Medizin beschäftigt. Ja, der war total, weil ich gesagt habe, ja, NIR setzen wir auch in der Brauerei ein. Und das ist eben das Tolle. Der Brauprozess, der bietet so viele Möglichkeiten, wo man eben andere Sachen einsetzen muss. Und wenn man natürlich ein Interesse am Brauprozess hat, dann kann man auch ein bisschen allrounder werden. Aber wie gesagt, es gibt so viele Sachen, die, wo ich überhaupt gar keine Ahnung habe.
Mhm. Also das, ja, weil, wie gesagt, in der Forschungsbrauerei muss ja dann am Ende alles zusammenkommen, ne?
Also, ja. Ja, aber das kann man auch nur machen, wie gesagt, wir sind ja doch ein relativ großes Team, aber das kann man natürlich auch nur machen, wenn die Leute das auch wollen. Also wenn meine Braumeister, meine Gesellen, meine Azubis, die sind auch alle interessiert dran und deswegen ist es einfach super arbeiten. Also das macht richtig Spaß und man kriegt auch einiges gemacht. Also wir haben ja auch sehr viele alkoholfreie Biere. Also wir haben zwei verschiedene Anlagen für alkoholfreies Bier bei uns, unterschiedliche. Und da kann es dann auch schon stressig sein, aber trotzdem packt jeder an und trotzdem bewegen wir es.
Weiter geht's in Teil 2 und hört dann, wer der nerdigste Wissenschaftler Weinstephans ist und warum Schaum sexy ist. Bis gleich.